Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Heute mit Bettina Kleiner Mikrofon und zu Gast in unserer Reihe Denkfabrik zum diesjährigen Thema Die wehrhafte Demokratie ist heute Lutz Güllner. Er ist Leiter der Abteilung Strategische Kommunikation im Auswärtigen Dienst der EU. Herzlich willkommen, Herr Güllner.
Grüße Sie.
Wir sprechen hier Mitte Mai in einem Studio der EU-Kommission in Brüssel über Desinformation als eine potenzielle Gefahr für die Demokratie. Es gibt eine eigene Internetseite, auf der man sich Berichte Ihrer Abteilung, Herr Güllner, anschauen kann. EU vs. Desinfo, also EU versus Desinfo, die EU gegen Desinformation. Wenn wir es mal gleich in diesen Zeiten konkret machen, was sind derzeit Beispiele für Desinformationskampagnen, die Ihnen im Augenblick besonders Sorgen machen?
Ja, am meisten Sorgen bereitet mir natürlich, wie gezielt auch dieser ganze Komplex des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder benutzt wird, um Dinge zu verdrehen und Ähnliches. Ich gebe Ihnen einfach mal Beispiele, was wir da sehen. Also wir sehen einen großen Komplex, wie immer wieder diese Frage von Ursache und Wirkung umgedreht wird. Das können wir in ganz vielen unterschiedlichen Formen sehen. Also wenn wir mal beim Beispiel Russland in dem Falle bleiben, geht es darum, wie es als Opfer dargestellt wird, wie es angegriffen wurde durch die NATO, zumindest implizit, wie es sich nur verteidigen muss zum Beispiel. Zweiter Bereich ist dieses ganze Narrativ, dass das Absprechen, dass der eigenen Staatlichkeit der Ukraine zum Ziel hat. Also dass das nie irgendwie ein eigenes Land war, dass es sowieso immer zu Russland gehört hat. Und natürlich auch die entsprechende Führung immer wieder herabzusetzen, herabzuwürdigen, auch in wirklich sehr, sehr drastischen Worten auch. Und das Dritte, was wir da sehen in diesem Zusammenhang, ist natürlich auch, was mit der Kriegshandlung zu tun hat. Das heißt, diese Frage über Gewinne und Verluste, über Kriegsgräuel, wie das zum Teil manipuliert wird, wie darauf eingegangen wird, hat natürlich eine enorme Auswirkung dann am Ende. Also das aus diesem Komplex Russland und Krieg gegen die Ukraine ist vielleicht das, was uns wirklich am meisten noch Sorgen macht momentan.
Es gab auch andere Beispiele im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, erinnere ich mich auch, war Desinformation auch ein Riesenfaktor? Also Sie schauen auch auf solche Themen?
Ja, das ist ganz wichtig, wo es nämlich dann weitergeht, also nicht nur über einen bestimmten Konflikt, sondern wo es tatsächlich um den inneren Zusammenhalt auch in unserer Gesellschaft geht. Wir haben gesehen, wie diese Pandemie benutzt wurde, um unsere Demokratiemodelle, um unsere partizipatorische Demokratie, unsere westliche Demokratie auch immer wieder darzustellen als ineffizient, als nicht liefernd. Und das Gegenbeispiel der autoritären Regime, die doch sehr viel besser mit dieser Pandemie, mit dieser Situation umgehen. Also ich glaube, das ist genau da, wo die Demokratie tatsächlich unter Druck kommt und wo wir, um beim Thema zu bleiben, natürlich auch über Formen der Wehrhaftigkeit dann nachdenken müssen.
Da sagen vielleicht einige, naja gut, das ist verschiedene politische Meinungen, die man haben kann. Wir brauchen doch keine Wahrheitsbehörde, die jetzt entscheidet, was gut und was richtig ist. Was antworten Sie darauf?
Ja, dem stimme ich absolut zu, was den zweiten Teil des Satzes anbelangt. Wir brauchen keine Wahrheitsbehörde, die entscheidet darüber, was darf gesagt werden und was darf nicht gesagt werden, was ist richtig, was ist nicht richtig. Aber das Problem der Desinformation, so wie wir es aufdecken, so wie wir auch unsere Arbeit gestalten, ist ja nicht nur das, was gesagt wird, sondern welche Methoden benutzt werden. Also die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa hat das mal in einem sehr schönen plastischen Bild zusammengefasst, die gesagt hat, in der Desinformation ist der Inhalt, den wir sehen, also die falsche Meldung, die Lüge, das Bild, das manipuliert ist, ist wie die Kugel einer Waffe. Also die richtet den Schaden an. Das kann man sehen. Ich kann mich auch gegen die Kugel wehren, indem ich mir eine kugelsichere Weste anziehe zum Beispiel. Aber ich habe immer noch das Problem, dass dahinter eine Waffe steht, dass dahinter ein ganzer Apparat steht, der das produziert, der das absichtlich versucht auch weiter zu verbreiten, der das versucht zu verstärken. Und genau da ist sozusagen der Unterschied oder da verläuft diese Linie zwischen Meinungsfreiheit, die wir absolut garantieren wollen und müssen. Und es gibt auch in der Demokratie natürlich Sichtweisen, die können uns vielleicht wehtun, aber sie sind nicht gesetzlich verboten. Auch das Lügen ist nicht gesetzlich verboten. Das ist nicht das Problem. Aber wenn diese Meinung, diese Einzelmeinung vielleicht von einem echten Menschen mit seiner echten Meinung wenn die durch ein Apparat, insbesondere durch ein Apparat von einem externen Akteur, tausendfach, millionenfach verstärkt wird, unter Hinzunahme von ganz bestimmten Techniken wie Trollfarmen, wie technische Unterstützungen, und das sind nur zwei von vielen, vielen, die wir da immer sehen, dann haben wir das Problem eben auch in unserer Demokratie. Also Schwerpunkt ist nicht nur der Inhalt. Der Inhalt, den müssen wir natürlich auch angucken. Aber auch, wie dieser Inhalt überhaupt produziert und verbreitet wird. Welche Techniken werden benutzt? Die Manipulationstechniken. Und ich glaube, da haben wir auch eine sehr viel bessere und objektivere Weise zu sagen, das ist Desinformation und das nicht, weil wir es nämlich von der Absicht her sehen können und nicht so sehr die Behörde, die sich entscheidet oder die Entscheidung trifft, was ist richtig und was ist falsch. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Wie gehen Sie da vor? Wie arbeiten Sie da?
Wir müssen natürlich anfangen immer bei dem, was wir sehen. Das heißt, wir sehen ein Narrativ, wir sehen ein ganz bestimmter Inhalt und gehen aber nicht sofort mit dem Raster richtig falsch oder genehm oder nicht genehm. Das wäre auch gar nicht unsere Aufgabe, das ist auch gar nicht unser Mandat, sondern wir schauen uns ganz genau an drei Dinge. Über den Inhalt hinaus, woher kommt das? Also, wer ist der Akteur dahinter? Können wir das zuordnen? Können wir das beispielsweise einem staatlichen Akteur zuordnen oder seinem Umfeld? Und das Zweite, welche Techniken wurden denn eigentlich verwendet? Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel, wie das funktioniert. In den letzten Tagen haben wir gesehen, dass auf Demonstrationen in ganz Europa, also nicht nur in Deutschland, auch in Dänemark, auch in anderen Ländern, wurden immer wieder einige Leute gesichtet mit Plakaten, die also ganz vehement gegen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstrieren. Ist absolut in Ordnung, natürlich gedeckt durch Meinungsfreiheit, selbstverständlich. Aber es stellen sich zwei Dinge heraus. Das eine ist, das sind gar keine echten Menschen, sondern, also was heißt, sind natürlich echte Menschen, aber das sind keine echten Demonstranten, die aus ihrem eigenen Antrieb heraus auf diese Demonstration gehen, sondern sie kooperieren mit den russischen Behörden und finden sich auf all diesen Demonstrationen in Europa. Das heißt, es sind sozusagen professionelle Demonstranten, die immer wieder die ähnlichen oder gleichen Plakate in die Luft halten. Auch hier könnte man auch sagen, ja, was soll das mit diesen drei Leuten? Aber genau diese Bilder werden dann ganz gezielt aufgegriffen, verbreitet und sozusagen in diesen ganzen unterschiedlichen Netzwerken blitzschnell, in Sekundenschnelle, einfach so amplifiziert, so verstärkt, dass man glaubt, hier sind ganz, ganz viele Demonstranten, die genau das fordern. Und das ist die Verzerrung, die uns so Sorgen macht.
Dann entdecken Sie das, dann stellen Sie fest, welche Akteure dahinter standen. Dann nehmen Sie wahr, da werden Demonstrationen beeinflusst. Und wie Sie es gerade auch beschrieben haben, verbreiten sich Bilder in sozialen Netzwerken. Und was machen Sie dann? Was ist da die Aufgabe Ihrer Taskforce?
Ja, und dann ist die wichtigste Aufgabe unserer Taskforce, ist zu zeigen, was dort passiert. Im Englischen nennen wir das Situational Awareness, was man in etwa mit Bewusstseinsschärfung übersetzen könnte. Immer wieder zu zeigen, Vorsicht, es gibt diese Manipulationen und wir versuchen, diese Techniken aufzudecken. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch inhaltlich immer wieder zu sehen, welche Wortwahl, mit welchen Techniken wird gearbeitet, um einen bestimmten Inhalt auch immer wieder zu transportieren. Wie wird das verpackt? Kann man das auch mal ein bisschen auseinanderpacken? Dritte Aufgabe ist natürlich auch faktisch. Wir sind kein Fact-Checking, wir sind keine Faktenchecker, aber manchmal ist es natürlich auch ganz wichtig, immer mal wieder auf einfach die Tatsachen hinzuweisen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel mit diesen immer wiederkehrenden Berichten von angeblichen biologischen Laboren in der Ukraine, US-finanziert, die also angeblich biologische Waffen herstellen würden. Da kann man natürlich jetzt jedes Mal, wenn dieser Narrativ aufkommt, kann man dagegen angehen und sagen, nein, das stimmt nicht. Oder dann muss man aber sagen, naja, es gibt natürlich biologische Forschung auch in der Ukraine. Aber wichtig ist immer wieder darauf hinzuweisen, dieses Narrativ wurde 2014 benutzt, es wurde 2016 benutzt, es wurde 2019 benutzt. Also alleine dieses Muster auch immer wieder aufzudecken. Das ist ganz, ganz wichtig für unsere Arbeit.
Ich weiß, Sie arbeiten mit sozusagen Mitarbeitern, Experten, wie auch immer, in vielen europäischen Ländern zusammen. Das ist dennoch, glaube ich, eine relativ kleine Gruppe, die das verfolgt und sich das anschaut. Wie sind Sie da aufgestellt, finanziell und personell?
Ja, natürlich sind wir keine große Gruppe und das ist auch kein Geheimnis. Wir sind etwa 40 Experten, machen allerdings sehr viele unterschiedliche Dinge im Sinne von, welche Akteure schauen wir uns an, welche Länder auch. Wir sind natürlich der Auswärtige Dienst der Europäischen Union. Das heißt, wir gucken nicht nur, was kommt da von außen in die EU, sondern auch, wie wirkt das bei unseren Partnern, beispielsweise im westlichen Balkan oder im Mittelmeerraum, natürlich auch in der östlichen Partnerschaft. Da haben wir auch angefangen. Das heißt, für all diese Aufgaben sind wir natürlich eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und auch hier, das meiste unserer finanziellen Mittel, die auch nicht besonders groß sind, geben wir eigentlich dafür aus, für zwei Dinge. Selber Instrumente zu entwickeln, wie man diese Desinformationstechniken aufdecken kann. Und da haben wir auch gerade einen Bericht dazu rausgegeben für diejenigen, die sich das gerne mal anschauen wollen auf unserer Website. Wir haben also genau diesen Vorschlag gemacht, nicht nur auf die Inhalte zu gucken, sondern auch auf die Art und Weise, wie das gemacht wird. Und das Zweite ist immer wieder auch einfach zu erklären, was passiert da, welche Methoden werden angewendet, welche Akteure.
Ich frage es auch deswegen, weil EU-Kommissarin Vera Jourová kürzlich gerade erst in Berlin war und sie hat in Zeitungsinterviews davon gewarnt, die EU tue zu wenig, um Desinformation zu bekämpfen. Zitat, Russland investiert Milliarden in seine Propaganda. Wir setzen dem kaum etwas entgegen. Zitat Ende. Also wird da nicht genug unternommen?
Was die Vizepräsidentin sagt damit, ist ja so eine Art, auf Englisch würde man sagen, Call for Action, ein Aufruf, mehr zu tun an alle. Das kann auch nicht nur die Aufgabe der europäischen Institutionen sein. Und das kann letztendlich auch gar nicht nur die Aufgabe der Regierungen sein. Was wir eben brauchen in diesem Bereich, ist ein relativ breites gesellschaftliches Engagement, alle Akteure zusammenbringend. Weil am Ende ist das eben nicht die Aufgabe nur der Regierungen, das aufzudecken, damit umzugehen, diese Diskussion auch zu führen. Wir müssen das anstoßen, das tun wir auch. Wir müssen da auch unseren Beitrag leisten. Aber wichtig ist eben auch, zivilgesellschaftliche Akteure zu fördern. Und vielleicht noch ein Wort, gerade weil wir hier auf Deutsch sprechen und wahrscheinlich auch eher für ein deutschsprachiges oder deutsches Publikum. Im Europäischen Parlament wurde extra ein Ausschuss eingerichtet, ein Sonderausschuss, der sich nur mit dieser Frage beschäftigt hat. Ich glaube, das war unglaublich wichtig, einfach mal aufzuzeigen, diese ganze Palette. Und ich glaube, das wäre eine tolle Idee, sowas auch mal in anderen, in nationalen Parlamenten, auch in Deutschland vielleicht zu machen.
Also Aufruf an den Bundestag, dort möglicherweise auch einen solchen Sonderausschuss zu gründen?
Ja, es liegt nicht an mir, diesen Aufruf an den Bundestag zu lancieren, sondern ich kann nur über die Wirkung der Arbeit dieses Sonderausschusses hier in Brüssel zu sprechen, der vielleicht einfach gute Ideen auch geben könnte an andere Akteure.
Wir sprechen in unserer Reihe Die wehrhafte Demokratie heute mit Lutz Göhlner. Er ist Leiter der Abteilung Strategische Kommunikation im Auswärtigen Dienst der Europäischen Union. Und Herr Göhlner, Frau Jourová, da wir gerade über Deutschland sprachen, hat auch nochmal betont, dass Deutschland besonders im Fokus der russischen Führung steht. Es gehe darum, die EU zu schwächen und das mache man am besten aus russischer Sicht, wenn man sozusagen in Deutschland die öffentliche Stimmung verändert. Ist das etwas, was Sie besorgt macht, dass diese Narrative, die ja teilweise auch Falschinformationen sind, gerade in Deutschland auf fruchtbaren Boden fallen?
Deutschland ist natürlich das größte Land in Europa und hat deswegen natürlich eine gewisse Strahlwirkung. Aber Deutschland ist nicht das einzige Land. Und wir wissen ja gerade aus den Anfängen der Arbeit auch meines eigenen Teams, dass eher Osteuropa zunächst mal im Fokus stand, als Ziel genommen wurde. Gerade die baltischen Staaten haben natürlich eine lange, lange Erfahrung in dem Bereich.
Als Ziel von Beeinflussung?
Als Ziel von Beeinflussung, als Ziel von Desinformation, von Kampagnen. Zum Teil auch, und das ist hochinteressant, sehen wir, dass einige Staaten fast so ein bisschen als Laboratorium benutzt werden. Also da probiert man einfach neue Ansätze aus. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, weil wie diese aussehen. Und die werden dann in größeren Märkten, wenn ich das so ökonomisch auch ausdrücken darf, übernommen und dann wirklich umgesetzt. Zum Beispiel in Deutschland. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Eine neue Technik in der Desinformation oder eine neue Desinformationstechnik ist das sogenannte Spoofing. Spoofing bzw. das Klonen von Webseiten, von Medien, die eine sehr gute Reputation haben, Spiegel, Guardian und so weiter und so fort. Da wird also mit relativ hohem technischen Aufwand werden diese Webseiten geklont. Das heißt, der Laie, die Laien kann das gar nicht richtig erkennen, ob das jetzt wirklich der Spiegel ist oder der echte Spiegel oder eben nicht ist. Aber die Inhalte wurden eben verändert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Ihr Medium, zu dem Sie Vertrauen haben, wenn das auf einmal schreibt, ui, da gibt's aber Riesenprobleme in der Ukraine oder wie auch immer, ja, das sind ja manchmal nur sehr feine Nuancen, die manchmal große, große Auswirkungen haben. Und dann beginnen Sie das zu teilen mit Ihren Freunden. Dann machen Sie sich praktisch zum Desinformationsakteur ohne Ihres Wissens. Und das sind diese Techniken, die immer wieder benutzt werden. Also dieses Täuschen, dieses Irreführen, dieses manchmal Undercover, manchmal auch mit sehr deutlich technischen Möglichkeiten. Um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, wir haben das schon vor einigen Monaten auch mal in einem ganz speziellen Bericht auch mal festgelegt, wie wir gesehen haben, dass sich in den letzten Jahren, also es ist schon eine Entwicklung, die sich über die letzten 2-3 Jahre angedeutet hat, tatsächlich Deutschland immer mehr als Zielscheibe benutzt wird oder Zielscheibe von diesen Kampagnen, von diesen Aktivitäten geworden ist.
Weil?
Weil es natürlich ein großes Land ist, weil es immer als sehr, also jetzt, ich muss natürlich ein bisschen vereinfachen hier in unserem Interview, aber es wurde immer sehr als russlandfreundlich wahrgenommen, lange Zeit, auch von dem Ökosystem und deswegen gar nicht so sozusagen von diesen Desinformationsakteuren auch herausgestellt. Und durch die verschiedensten, ja natürlich die Ereignisse in den letzten 3-4 Jahren, der Tiergartenmord und so weiter und so fort, sich doch eine Stimmung auch ganz klar nicht nur verbreitet hat, sondern auch verfestigt hat, die sehr viel kritischer Russland gegenüber ist. Und da versucht man sozusagen dem entgegenzuwirken und gerade die pro-russischen Stimmen auch nochmal zu verstärken. Aber nur zur Deutlichkeit. Ich sage nicht, dass jede pro-russische Stimme automatisch eine Desinformationsstimme ist. Was uns Sorgen macht, ist, dass gezielte Aktivitäten vorgenommen werden, um diese Stimmen eben künstlich zu verstärken, um künstlich ihnen mehr Einfluss zu geben. Und das verzerrt unsere Debatte.
Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, ist gar nicht so lange her, da galt Russia Today, was ja jetzt quasi nicht mehr zu empfangen ist, die Online-Seite als die am zweitmeisten abgerufene Internetseite in Deutschland nach Spiegel Online. Also daran sieht man vielleicht auch einen starken Einfluss. Führen Sie die Diskussion, die wir auch im letzten Jahr hatten in Deutschland mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, wo man doch erst sehr langsam sich dahin bewegt hat zu sagen, wir haben hier ein Opfer und einen Aggressor. Dieses, was Bundeskanzler Scholz sozusagen als Zögern dann auch vorgeworfen wurde, führen Sie das auch auf diese Desinformationskampagnen zurück und auf den fruchtbaren Boden, auf den es möglicherweise gefallen ist?
Das wäre ein bisschen weitreichend. Ich glaube, in der politischen Debatte haben wir natürlich viele Elemente, viele komplexe Mechanismen. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, sozusagen jetzt zu bewerten, ist das eine gesunde Debatte hinsichtlich Russlands, ist eine politische Frage, wie man damit umgeht. Unsere Aufgabe ist tatsächlich herauszukristallisieren, sehen wir hier etwas, was am Ende unserer Debattenkultur, der Echtheit auch unseres Diskurses schadet und wie funktioniert das und welche Akteure stehen dahinter? Und natürlich ist das in der Wechselwirkung, das kann man auch gar nicht abstreiten. Aber wichtig ist nicht in die Falle zu tappen, dass jede entweder ein bisschen pro-russische Stimme automatisch als Desinformation sozusagen in die Ecke falsch und darf nicht gesagt werden gedrängt wird. Damit erreicht man nämlich genau das Gegenteil, sondern das Bewusstsein zu schärfen, wie empfänglich wir für diese Manipulationen sind, entweder als Individuen oder als Gesellschaft. Und das hat natürlich viel mit unserer digitalen Welt zu tun. Nicht nur, aber sehr viel, weil sich eben bei all den wunderbaren Dingen, die wir machen können in sozialen Medien, in digitaler Kommunikation, sich eben jetzt mittlerweile auch, ich glaube, das Bewusstsein immer weiter verfestigt, dass es eben auch ein Ort ist, an dem negative Dinge passieren, in dem man Demokratie schwächen kann, in dem man Einfluss nehmen kann. Und ich glaube, das ist die Debatte, die wir auch brauchen.
Und die wird ja geführt in der Europäischen Union. Also die EU ist ja dabei, quasi auch die großen Plattformen in Haftung zu nehmen und sozusagen Regularien da einzuziehen. Wir sprechen in der Reihe wehrhafte Demokratie. Sind wir da wehrhaft genug an der Stelle?
Ja, ich glaube, wir auf europäischer Ebene zumindest machen da wirklich sehr deutlich unsere Hausaufgaben, aber müssen das natürlich gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten, mit den Gesellschaften auch machen. Und wir haben das in vier Bereichen eigentlich. Also ich habe schon gesprochen über dieses Bewusstsein, dieses Aufdecken, diese Situational Awareness, wie wir es auf Englisch bezeichnen. Dann natürlich die Stärkung der Resilienz unserer Gesellschaften, unglaublich wichtig. Das ist so ein Satz, den kann man einfach mal so am Sonntag sagen. Aber was heißt das denn eigentlich in Wahrheit? In Wahrheit heißt das, gibt also zivilgesellschaftliches Engagement, gerade in diesem Bereich zu stärken.
Aber was zum Beispiel kann das sein?
Kurz die Liste sozusagen. Fact-Checking-Initiativen, Forschung in diesem Bereich. Es gibt ganz tolle auch Nichtregierungsorganisationen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Heute früh zum Beispiel habe ich eine Gruppe von französischen Studenten empfangen und die haben mir gezeigt, wie sie das Thema Desinformation oder das Bewusstsein darüber auch unter die Leute bringen wollen. Mit Spielen, die sie am Wochenmarkt zum Beispiel auch vorstellen wollen und wo Leute sensibilisiert werden dadurch. Das sind die Dinge, die wir brauchen, weil ich glaube, das Ganze, also dieses Thema Resilienz beginnt einfach mit dem Bewusstsein, dass wir auch, selbst ich, der damit tagtäglich zu tun hat, aber dass wir immer wieder Opfer sind, dass wir nicht gefeit sind. Und das dritte Thema, das haben Sie ja gerade eben angesprochen, wir müssen aber auch regulatorisch vorgehen, dort, wo wir können. Nicht Inhalte in gut und schlecht einzustufen, sondern auch die Verantwortung von den verschiedenen Akteuren eben einzufordern. Und dazu zählen natürlich auch die sozialen Medienplattformen.
Und das nächste Stichwort, das dann kommt, ist künstliche Intelligenz, wo, glaube ich, noch keiner so richtig weiß, wo das hingehen wird. Wo sehen Sie da möglicherweise die potenziellen Probleme, die da nicht nur, aber auch auf die EU zukommen?
Ja, das ist ein riesen Thema. Ich weiß auch nicht, ob ich Ihnen hier wirklich eine sehr schlüssige Antwort geben kann in diesem Interview. Ich habe just, bevor wir dieses Gespräch hier führen, einen Bericht bekommen von jemand, der gezeigt hat, wie einfach sich Desinformation mit künstlicher Intelligenz, ob das nun ChatGPT oder andere Plattformen sind, herstellen lässt. Das heißt, die Schnelligkeit, die Masse, die damit auch produziert werden kann, wird sicherlich eine Riesenherausforderung sein. Auch die immer weitergehende Problematik, wie können wir das überhaupt aufdecken, ob das eine echte eigene Meinung von jemand ist oder nicht. Am Ende sind wir momentan noch in der Situation, wo diese künstliche Intelligenz eher als Instrument noch benutzt wird. Das Problem, wenn es diese Automatisierung tatsächlich eine, ja, so eine Art Feuerkraft entwickelt, wo wir dann kaum noch dagegen ankommen können. Also das sind Fragen, auf die ich heute noch keine Antworten habe, aber die wir ganz, ganz intensiv auch diskutieren müssen.
Nochmal die Boden vielleicht nochmal kurz zurückzuschlagen. Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit Desinformation jetzt im Kontext Russland und Krieg gegen die Ukraine. Es gibt auch ganz viele andere Bereiche. Ich erinnere mich noch, auch während der Corona-Pandemie war das auch ein riesengroßes Problem. Und dann gibt es Leute, die sagen, jemand wie Ex-Präsident Donald Trump zum Beispiel kann sich hinstellen und lügen, der braucht gar keine sozialen Netzwerke dafür und ihm geht es eigentlich nicht darum, dass er einen bestimmten Inhalt verbreitet, sondern darum, dass er demonstriert, er kann quasi bestimmen, was die Realität ist und damit einfach auch eine Macht projizieren. Im Vergleich zu dem, was wir an Desinformation jetzt in sozialen Netzwerken, Online-Plattformen sehen, ist das vielleicht am Ende eine größere Gefahr, wo man mit Fact-Checking eigentlich gar nicht mehr wirklich weiterkommt?
Ja, ist eine sehr komplexe Frage. Unser gesamtes Kommunikationsmuster, wie wir als Gesellschaften miteinander umgehen, wie wir Informationen konsumieren, wie wir sie produzieren, hat sich natürlich grundlegend gewandelt. Und es gibt einige Optimisten, die sagen, naja, wir hatten das Gleiche zu Zeiten des Buchdruckes und dann hat sich das eingespielt. Es gibt einige, die sagen, das wird sich auch wieder regeln. Und auch meine Aufgabe ist nicht sozusagen, dieses ganze Thema anzugucken. Ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass wir hier ein viel größeres Thema haben, auch innenpolitisch. Und wer darf eigentlich was sagen? Wie gestalten wir unsere Demokratie? Den Teil, an dem ich arbeite, ist sozusagen nochmal sich anzugucken, gibt es hier bösartige Aktivitäten, auch die von außen kommen, die diese Tendenzen, die natürlich manchmal auch eine innenpolitische oder eine innere Wurzel haben, aber die noch mal schlimmer machen, die noch mal verstärken, die einfach opportunistisch diese Dinge ausnutzen und wo wir sagen, naja, wir können vielleicht nicht das ganze Problem von heute auf morgen klären und lösen, aber wir müssen mal diese Dinge ein bisschen auseinander definieren und da ansetzen, wo wir auch ansetzen können. Bei diesen externen Akteuren, die tatsächlich in unsere Demokratie, in unseren Diskurs meines Erachtens bösartig Einfluss nehmen, bösartig im Sinne von einer illegitimen Einflussnahme führen. Da können wir was machen durch diese Instrumente, die ich beschrieben habe. Wir haben auch außenpolitische Instrumente. Sie haben die Sanktionen zum Beispiel angesprochen. Wir haben das umgesetzt. Ich glaube, es war richtig und wichtig, das zu machen. Am Ende wird es eine gesellschaftliche Aufgabe bleiben. Das ist ganz deutlich.
In unserer Reihe Die wehrhafte Demokratie sprachen wir heute mit Lutz Güllner, Leiter der Abteilung Strategische Kommunikation im Auswärtigen Dienst der Europäischen Union. Herr Güllner, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.